Hallo, wir sind Maulwurf der Vernunft und gerade im FSK. Und genau, entweder ihr hört uns gerade im Radio auf 93,0 MHz oder als Livestream auf der FSK-Website oder als Podcast. Wir beschäftigen uns heute mit psychischen Belastungen und vor allem mit der Verbindung zwischen psychischen Problemen und dem System bzw. dem Kapitalismus. Genau, wir werden so zuerst so ein bisschen über aktuellen Umgang bzw. aktuelle Auffassung von psychischen Belastungen eingehen. Genau, und dann so ein bisschen auf vor allem so Verbindung zwischen Psyche und Kapitalismus eingehen. Und zum Schluss so ein bisschen auf die Funktion bzw. die Rolle von Therapiemöglichkeiten oder Psychiatrie oder Medikamenten uns damit beschäftigen. Und das natürlich alles wieder heute auch mit passender Musik. Und die findet ihr auch auf Spotify in unserer Playlist.
Ja, und ihr findet uns natürlich auch auf Instagram, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, was so beim Maulwurf passiert. Ja, wie sind wir auf dieses Thema gekommen? Ich glaube, also mein Eindruck zumindest ist, dass insbesondere seit der Corona-Pandemie auch so, keine Ahnung, in irgendwie größeren Medien immer mehr über das Thema psychische Gesundheit diskutiert wird. Vor allem habe ich es in Erinnerung so in Bezug auf Kinder, also als darum ging, okay, sind die Schulen zu, machen wir die Schulen wieder auf, wie auch immer, war ein Argument in der Debatte auf jeden Fall immer das Kinderwohl und wie schlimm es eben für Kinder sei, allein zu sein und was es eben für psychische Belastungen mit sich bringt. Und auch für Erwachsene natürlich, ne, also in Zeiten von, also als so ganz wie so Social Distancing am Start war und man irgendwie seine Kontakte reduzieren sollte und alle ganz viel alleine zu Hause rumsaßen, hat das, glaube ich, bei sehr vielen Leuten stark auf die Psyche geschlagen. Und auch bei uns im Umfeld, in der eigenen Gruppe, in der Politgruppe, ist es auf jeden Fall immer ein Thema, dass es Leuten psychisch schlecht geht. Auch, weiß nicht, die Leute, die heute die Sendung machen, geht es irgendwie mal besser, mal weniger gut. Und ja, deswegen dachten wir, lass uns doch mal eine Sendung dazu machen und das alles ein bisschen genauer analysieren. Auch bei uns an der Uni hat sich auf jeden Fall in der Pandemie bemerkbar gemacht, wie schlecht es Leuten psychisch geht. Also abgesehen von den ganzen Erfahrungsberichten, die man so von Kommilitoninnen und so hört, hat auch die psychologische Beratung der Uni neulich Zahlen veröffentlicht und vorgestellt, aus denen hervorgeht, dass eben während der Pandemie die Anmeldungen zur psychologischen Beratung um 40% gestiegen sind. Also es gibt einfach sehr viel mehr Leute, die diese Beratung in Anspruch nehmen. Und auch der Grund, warum Leute diese Beratung in Anspruch nehmen, hat sich stark verschoben. Laut dem Bericht gibt es eben einen starken qualitativen Sprung. Von früher haben sich Leute vor allen Dingen irgendwie in Prüfungsängsten und so gemeldet. Und mittlerweile sind das deutlich mehr Leute oder vor allem Leute, die sich tatsächlich mit, laut Bericht, sogenannten mittelschweren Depressionen da melden. Also genau, auch gerade in Zeiten von Online-Lehre, was ja in der Uni jetzt, keine Ahnung, 3 Semester lang konsequent durchgezogen wurde und auch jetzt wieder so ein bisschen, hat sich das auf jeden Fall stark bemerkbar gemacht.
Genau, wir haben uns ein bisschen mit dem Begriff so von Krankheit oder Erkrankung beschäftigt, weil jetzt gerade so auf das Beispiel bezogen, was du gerade genannt hast, mit den, laut Bericht irgendwie mittelschweren Depressionen, könnte man sich ja fragen, wie hilfreich es ist, sowas als Erkrankung zu definieren oder halt auch nicht.
Ja, was an der Stelle vielleicht hilfreich sein kann, ist, sich so anzugucken, wie das Konzept Krankheit oder so funktioniert. Also keine Ahnung, so ganz abstrakt, ich habe mich da auch nicht ewig mit beschäftigt, aber so letztendlich ist es ja ein bisschen so, dass es eben einen Normalzustand sozusagen gibt, der als Gesundheit definiert wird und alles, was davon abweicht, ist dann eben Krankheit oder so, ne? So ganz grob gesagt. Und ich glaube, das ist ein bisschen gefährlich, weil, genau, die Frage ist ja, wie definiert man denn Gesundheit? Also, ne, wird die Frage auf, was ist normal und was kann dann alles irgendwie als Krankheit abgestempelt werden, sozusagen? Und dementsprechend mit einer gewissen Stigmatisierung einhergehen oder so. Ne? Also, keine Ahnung, ne? Man kann es auch irgendwie Pathologisierung nennen, also dass man abweichendes Verhalten irgendwie als krank abstempelt und dann sagt man, okay, du bist krank, du hast die und die Rechte nicht mehr oder du wirst auf der und der Ebene entmündigt oder wie auch immer. Und genau, ich glaube, das birgt irgendwie eine Gefahr.
Könntest du vielleicht an der Stelle nochmal kurz den Begriff Stigmatisierung erklären?
Ja, so eine ganz genaue Definition kann ich dir, glaube ich, auf die Schnelle auch nicht liefern. Aber genau, was, glaube ich, darin relevant ist, ist so dieses, also Leute werden quasi als krank definiert, also in dem Falle, wenn es um Krankheit geht, und kriegen quasi dadurch so einen Stempel ab. So, ne? Das ist quasi, Leute werden vor allem als die Krankheit wahrgenommen oder so, was dann irgendwie einhergehen kann mit Diskriminierungserfahrungen oder wie auch immer. Also genau, so dieses schubladenmäßige bisschen. Ich glaube, was an der Stelle auch spannend ist, wenn man sich so Stigmatisierung von psychischen Leiden oder Belastungen anschaut, ist, dass es meiner Meinung nach nicht so ganz eindeutig ist. Also ich habe eher so das Gefühl, dass gerade so in Anführungszeichen leichtere Probleme oder so immer mehr irgendwie akzeptiert werden oder so. Ne? Also irgendwie Depression zu haben, ist nicht mehr, ne, wenn man einer Person erzählt, okay, ich habe eine Depression, ist irgendwie nicht mehr so ein Riesending, sondern so, man hat es öfter gehört und ist irgendwie so, ah ja, okay, kennt man so. Kann man sich auch fragen, ob das gut oder schlecht ist. Genau, ne, wo so da Stigmatisierung, glaube ich, nicht mehr so krass ist. Aber ich habe immer den Eindruck, dass bei so anderen psychischen Problemen, also sei es jetzt irgendwie bei Schizophrenie oder so, schon die Reaktion oft so ist, okay, krass, so, ne, Schizophrenie, und dann ist es irgendwie so, okay, diese Person hat Schizophrenie und, keine Ahnung, man kann nicht mehr normal mit ihr umgehen, weil sie hat ja Schizophrenie und alles wird irgendwie nur noch darauf bezogen. Genau, ich glaube, das ist so ein bisschen widersprüchlich und kommt dann doch auch sehr drauf an, was für psychische Probleme da vorhanden sind.
So psychische Belastungen oder Probleme als Krankheit darzustellen, trägt halt auch dazu bei, dass sowas irgendwie voll individualisiert wird. Also so von wegen, okay, yo, du bist krank, darum musst du dich halt selbst kümmern. Also so, ja, ein bisschen doofes Beispiel vielleicht, aber so. Ähnlich wie dass du damit individuell klarkommen musst, dass du irgendwie, weiß nicht, eine Grippe hast oder sowas, musst du auch alleine damit klarkommen, dass du irgendwie Depression hast oder sowas.
Ja, genau, und ich glaube, was da auch noch mit reinspielt, ist eben, dass es schon häufig so, also auch nicht ganz eindeutig, ne, aber schon häufig so ein Verständnis von psychischen Belastungen gibt, dass es halt vor allem auf irgendwelche biochemischen Dysfunktionen im Gehirn zurückzuführen ist. Also, ne, dass auch, also Krankheit, so der Begriff Krankheit, ja schon oft sehr nah zusammengeht mit halt irgendwie sowas medizinisch-biologischem oder so, und dann vor allen Dingen halt, weiß nicht, auch in der Forschung untersucht wird, welche Hormone fehlen irgendwie, welche Hormone gibt es zu wenige, welche Hormone gibt es zu viel, keine Ahnung, kenne ich nicht mehr aus. Aber genau, dass es eben vor allen Dingen auf so einer neurobiologischen Ebene verhandelt wird und dabei aber die Frage nach, okay, was ist eigentlich Ursache für den oder den Hormonspiegel, vernachlässigt wird.
Auf der anderen Seite muss man irgendwie auch bedenken, dass wenn man den Krankheitsbegriff so völlig verwirft, es irgendwie auch die Gefahr mit sich bringen kann, dass das Ganze oft so, ja, so ein bisschen banalisiert wird. Also so, wenn Depression nicht mehr als Krankheit gesehen wird, sondern eher so als, ja, so Alltagsproblem oder sowas, mit dem man halt so klarkommen muss. Dass es halt nicht mehr genug, dass dem Ganzen nicht mehr genug Gewicht zugemessen wird, beziehungsweise Bedeutung. Und was auch noch nützlich daran sein könnte, den Krankheitsbegriff weiter zu verwenden, ist so, dass du durch diesen Begriff Zugriff auf bestimmte medizinische Hilfe bekommst.
Ja, wobei ich das, glaube ich, nicht unbedingt als nützlich oder so beschreiben würde. Nee, ich glaube, es ist eher ein Problem, dass man so diesen, in Anführungszeichen, Krankenstatus braucht, um Anspruch auf Hilfe zu bekommen. Genau, ich glaube, naja, irgendwie in einer niceren Welt oder so könnte man auch einfach sagen, hey, mir geht's nicht gut, ich hätte gern irgendeine Form von Hilfe, und dann kriegt man die einfach so, ohne dass man sich erst so diesen Stempel quasi geben lassen muss. Aber ja, voll, es ist auf jeden Fall aktuell einfach Grundlage dafür, gewisse Leistungen zu erhalten. Das muss man auf jeden Fall mitbedenken. Ja, ich glaube, die Diskussion darum, inwiefern man psychische Probleme als Krankheit bezeichnet oder nicht, ist irgendwie noch sehr viel größer, und wir wollen hier auch gar nicht unbedingt so riesig ausbreiten. Was, glaube ich, vor allem noch wichtig ist, ist, dass es ja auch innerhalb von so psychischem Struggle einfach riesige Unterschiede gibt, ne, zwischen irgendwie leichten Depressionen und schwere Schizophrenie oder so. Und genau, es gibt ganze Bücher darüber, ab wann man sinnvollerweise irgendwelche psychischen Belastungen als Krankheit definiert oder nicht. Und ich glaube, da spielt dann auch nochmal eine große Rolle die Frage von wegen, okay, was ist irgendwie gesellschaftlich bedingt, was ist irgendwie biologisch bedingt, inwieweit kann man das überhaupt feststellen, was wie wo überwiegt. Darüber werden wir, glaube ich, auch noch weiter diskutieren. Genau, wir wollten vor allen Dingen hier die Diskussion um den Begriff einmal kurz anreißen und sind da auch irgendwie nicht zu einem festen Ergebnis gekommen oder so. Also wir haben uns auch nicht auf eine feste Sprachregelung für unsere Sendung vorbereitet, nicht vorbereitet, sondern geeinigt. Also genau, kann sein, dass da verschiedene Begriffe für fallen.
Jetzt kommt erstmal ein Song und zwar No Normal von Black Dresses.
Ja, hier sind wir wieder. Der zweite Song war Self-Care von Mac Miller. Ihr hört immer noch Maulwurf der Vernunft auf FSK auf 93.0 MHz oder im Livestream oder auch als Podcast. Wenn ihr uns als Podcast hört, dann ist die Musik nicht drin, wegen GEMA-Geschichten und so. Aber es gibt in der Beschreibung einen Link zur Playlist, wo ihr die ganze Musik aus der Folge nachhören könnt. Wir unterhalten uns heute über psychische Probleme und deren Zusammenhang mit gesellschaftlichen Verhältnissen und Kapitalismus und so. Ja, jetzt geht's weiter.
Wir reden immer noch gerade so über den gesellschaftlichen Umgang mit psychischen Belastungen. Genau, und was ich auch noch voll krass finde, ist, dass so schon auch bekannt ist oder auch gesagt wird sogar, so dass irgendwie psychische Probleme oder Belastungen irgendwie mit zum Beispiel der Arbeitswelt zusammenhängen können, also so gerade so Beispiel Burnout, aber dass dann halt nicht die Konklusion daraus ist, so zu sagen, okay, lass mal was an den Arbeitsverhältnissen ändern, sondern so eher gesagt wird, yo, änder dich halt selbst, irgendwie optimier dich mal, keine Ahnung, weiß nicht, kümmere dich ein bisschen mehr um dich selbst, trink ein paar mehr Smoothies irgendwie, lies ein irgendwie Ratgeberbuch oder so oder mach mehr Sport. Genau.
Ja, ich glaube, das lässt sich auch ganz gut beziehen auf Capitalist Realism. Da hatten wir ja auch vor ein paar Sendungen mal drüber gesprochen, dieses Buch von Mark Fisher, wo eben, ne, es geht irgendwie so darum, okay, Kapitalismus ist so fest verankert, so irgendwie das Ende der Welt ist eher vorstellbar als das Ende des Kapitalismus oder so. Und ich finde, es spiegelt sich hier auch so ein bisschen wider, ne? Dass man halt sagt, okay, man erkennt die Probleme, man sagt, okay, dass Leute psychisch strugglen, hängt offensichtlich mit Arbeitsbelastung, mit Familientraumata, was auch immer zusammen, das wird schon erkannt, aber genau, was eben gesagt wurde, dann sind halt nicht die Konsequenzen, okay, wir organisieren Arbeit jetzt anders, sondern die Konsequenz ist, man sagt Leuten, hey, mach noch ein bisschen mehr Yoga, mach noch ein bisschen mehr Meditation so, dann kommt die schon wieder klar. Also das quasi, auch wenn die Erkenntnis da ist, dass Probleme gesellschaftlich bedingt sind, die Lösungsansätze alle nur bei den Individuen verortet werden.
Das ist halt auch voll lukrativ irgendwie für den Markt, weil sich daraus halt wahnsinnig viele irgendwie Geschäftsmodelle ergeben. Also keine Ahnung, was es heutzutage irgendwie alles gibt. Also weiß nicht, von irgendwelchen Meditations-Apps zu irgendwie so, keine Ahnung, wie nennt man das, diese Tests, wo du so deinen Charakter irgendwie analysieren kannst oder irgendwie Psychologie-Magazine, Lebenshilfe-Literatur, alles Mögliche irgendwie. Halt, und dann noch irgendwie zu, genau, was du schon meinst, zum Yoga-Kurse, Meditationskurse, was auch immer. Das Ganze wird auch so als Therapeutisierung der Gesellschaft bezeichnet. Was ich einen ganz guten Begriff irgendwie finde, um das zu beschreiben.
Ja, voll. Ich glaube, was dabei noch irgendwie interessant ist oder so, ist, dass diese ganze Mainstream-Therapie-Industrie oder so, ne, also so ganzen Ratgeber, bla bla bla, sich schon vor allem eben auf so leichte Formen von psychischem Struggle bezieht. Also, ne, wie umgehen mit Stress, wie umgehen mit Down-Phasen und so. Das aber halt nicht gilt für so schwerere Formen von psychischen Erkrankungen oder so. Ne? Also da gibt es ja auch, also der aktuelle Umgang damit ist ja schon immer noch, okay, es gibt halt irgendwie psychiatrische Anstalten, wo Leute teilweise auch gegen ihren Willen weggesperrt werden und so. Und ich glaube, auch darüber kann man diskutieren, ne, inwiefern das für Leute sinnvoll sein kann, irgendwie zur Therapie gezwungen zu werden oder so, keine Ahnung. Ich mich nicht so viel mit beschäftigt. Aber genau, ich glaube, es gibt schon immer noch Überbleibsel von so diesem System aus den, keine Ahnung, 70er, 60er Jahren, wo Leute quasi, die unliebsam sind oder genau an, ne, also wenn man diesen Krankheitsbegriff verwenden will, irgendwie abweichen von der Norm des Gesundheitszustands oder so, in Anführungszeichen wegverwahrt werden, also aus der Gesellschaft rausgenommen werden und dann woanders hingepackt werden, sei es um da Therapie zu machen, die auch wirklich helfen kann, oder sei es auch wirklich nur, um sie halt irgendwie loszuwerden, mehr oder weniger.
Und was man natürlich auch bedenken muss, ist, dass so diese leicht zugänglichen Therapiemöglichkeiten eigentlich nur dazu da sind, irgendwie Leute wieder arbeitsfähig zu machen. Ja. Also, dass nicht der Endzweck ist, sozusagen, dass es Leuten gut geht, sondern dass es ein Mittel ist, dass es Leuten gut geht, dass sie halt wieder arbeitsfähig sind.
Okay, bevor wir gleich in die Analyse einsteigen, wie eigentlich psychische Leiden von Leuten mit kapitalistischen Verhältnissen zusammenhängen, spielen wir nochmal einen Song, der vielleicht Capitalist Realism ganz gut zum Ausdruck bringt, und nämlich Ich hab mich dran gewöhnt von Nemesis und Danger Dan. Viel Spaß.
Hallo, hier sind wir wieder bei Maulwurf der Vernunft. Wir sind immer noch im FSK. Wenn ihr uns als Podcast hört, dann findet ihr den Link zu unserer Playlist in der Beschreibung. Wir beschäftigen uns heute mit psychischen Belastungen und inwiefern sie durch gesellschaftliche Bedingungen bzw. kapitalistischen Verhältnissen beeinflusst werden.
Genau, wir würden uns jetzt ein bisschen der Frage widmen, wie genau die gesellschaftlichen Verhältnisse Einfluss auf die Psyche nehmen. Genau, und vorhin hatten wir schon kurz problematisiert, dass der Begriff von psychischer Gesundheit und der Begriff von psychischer Krankheit ja in wechselseitiger Abgrenzung konstituiert werden und das auch gewisse Probleme mit sich bringt. Aber trotzdem würde ich das, um die weiteren Punkte zu erläutern, trotzdem nochmal machen. Wenn man Kapitalismus als defizitäres gesellschaftliches System auffasst, das psychische Probleme mit sich bringt, geht man natürlich implizit von einem utopischen Zustand aus, in dem das nicht der Fall ist. Und genau, deswegen werde ich jetzt erst versuchen, zu beschreiben, mit welchen Annahmen über das Verhältnis oder das Wesen des Menschen man dazu kommt, welche gesellschaftlichen Zustände besonders günstig für die Psyche der Menschen sind, und dann halt erläutern, inwiefern der Kapitalismus davon entfernt ist und insofern Krankheit produziert. Ich werde natürlich jetzt nicht Bezug nehmen auf irgendwie 3000 Jahre Philosophiegeschichte, wie das Wesen des Menschen sein könnte, sondern mir einen Aspekt rausgreifen. Und das wäre der Handlungsfähigkeit als Konzept aus der kritischen Psychologie. Kritische Psychologie, nur ganz kurz zur Einordnung, ist ein 68er bzw. Post-68er Produkt der Kritik an der vorherrschenden Psychologie. Und da kommt eben das Konzept der Handlungsfähigkeit her. Das wird relativ komplex hergeleitet. Ich würde da eine Abkürzung nehmen und auf David Graeber Bezug nehmen, den wir vor einem halben Jahr in zwei Sendungen zu Bullshit Jobs schon mal thematisiert haben, der bestimmt später auch nochmal ganz kurz angerissen wird. Und genau, der ein relativ ähnliches Konzept von Handlungsfähigkeit als sehr zentrales Motiv für den Menschen beschreibt. Und genau, dazu ein Zitat. Schon 1901 entdeckte der deutsche Psychologe Karl Groß, dass Kleinkinder außerordentliches Glück erkennen lassen, wenn sie zum ersten Mal herausfinden, dass sie in der Welt vorhersehbare Wirkungen erzielen können. Groß prägte dafür den Ausdruck, die Freude die Ursache zu sein. Aus dieser Entdeckung ergeben sich wichtige Folgerungen für unsere allgemeinen Erkenntnisse über die Motivation von Menschen. Vor Groß neigten die meisten abendländischen Politikphilosophen zu der Annahme, dass Menschen sich einfach deshalb um Macht bemühen, weil sie ein inneres Bestreben nach Eroberung und Dominanz haben, oder aber weil sie von dem rein praktischen Wunsch geleitet sind, sich Zugang zu physischen Belohnung, Sicherheit oder Fortpflanzungserfolg zu verschaffen. Großbefunde, die seither über 100 Jahre lang durch experimentelle Indizien bestätigt wurden, legen die Vermutung nahe, dass vielleicht etwas viel Einfaches hinter dem Willen zur Macht stand. Wenn Kinder irgendwann verstehen, dass sie existieren und eigenständige, von der Welt um sie herum getrennte Gebilde sind, dann vor allem deshalb, weil sie begreifen, dass sie das Gebilde sind, das etwas geschehen lässt, und der Beweis dafür ist die Tatsache, dass sie es auch ein zweites Mal geschehen lassen können. Und was ebenfalls wichtig ist, diese Erkenntnis ist von Anfang an durch eine Form des Vergnügens gekennzeichnet, die den grundlegenden Hintergrund für alle weiteren Erfahrungen der Menschen bildet. Also, selbst wenn wir uns in unserer Tätigkeit verlieren, sie quasi zu einem Automatismus wird, bleibt die Freude, die Ursache zu sein, die unausgesprochene Basis unseres Handelns und damit unseres Seins. Wenn das stimmt, vermittelt es uns einen Eindruck davon, warum es so verheerende Auswirkungen hat, wenn man in einem Job gefangen ist, in dem man behandelt wird, als würde man einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, obwohl man gleichzeitig genau weiß, dass die Beschäftigung alles andere als nützlich ist. Das ist nicht nur ein Angriff auf das Selbstwertgefühl eines Menschen, sondern auch eine direkte Attacke auf die Grundlage des Gefühls, dass man überhaupt ein Ich ist. Ein Mensch, der in der Welt keine sinnvollen Wirkungen erzielen kann, hört auf zu existieren. Genau. Die Bedeutung des Begriffs der Handlungsfähigkeit aus der kritischen Psychologie ist relativ ähnlich wie in der von Graeber mit Bezug auf den Psychologen Herrn Groß proklamierten Handlungsfähigkeit. Nur dass es dabei eben nicht um die Handlungsfähigkeit an sich geht, sondern wieder ein Zitat, diesmal von Klaus Holzkamp, der wichtigste Theoretiker aus der kritischen Psychologie, sondern unter Handlungsfähigkeit wird verstanden die Fähigkeit, im Zusammenschluss mit anderen Verfügungen über meine jeweiligen individuell relevanten Lebensbedingungen zu erlangen.
Okay, also habe ich das richtig verstanden, dass quasi Holzkamp oder auch dieser Groß eben sagen, das, was Menschen eigentlich wollen sozusagen, von mir aus, ich weiß nicht, ob er so einen Natürlichkeitsbegriff hat oder so, oder was sie so... Genau. Von sich aus wollen ist irgendwie in der Lage sein, selber darüber zu verfügen, was mit ihrem Leben so passiert. Also so, weiß nicht, platt gesagt, ihr Schicksal selbst in der Hand zu haben oder so.
Genau, also das würde Holzkamp tatsächlich sagen und Groß oder Graeber würden das Ganze sozusagen noch ein bisschen mehr aus sich selbst heraus begründen. Also dass es einfach nur darum geht, was tun zu können und nicht notwendigerweise um die Frage, ob das, was man tun kann, auch was Relevantes ist. Aber letztendlich, was die weitere Analyse geht, sind beide relativ nah beieinander, weil beide hinsichtlich des Kapitalismus die These vertreten, dass dieser die Handlungsfähigkeit einschränkt, also den Zusammenhang zwischen eigenen Handlungen, also selbst Ursache zu sein, und den Ergebnissen dieser Handlung eben nur innerhalb von einem gewissen Rahmen, also innerhalb von Tauschverhältnissen, innerhalb von Lohnarbeit, überhaupt nur darin zuzulassen. Und bei Holzkamp ist dann ein zentraler Antrieb des Menschen, eben diese Einschränkungen der Handlungsfähigkeit zu überwinden und ein größeres Maß an Handlungsfähigkeit zu erreichen. Und da unterscheidet er zwei verschiedene Möglichkeiten, innerhalb derer das passieren kann. Und das eine nennt er die restriktive Erweiterung der eigenen Handlungsfähigkeit und das andere die verallgemeinernde oder solidarische Erweiterung der Handlungsfähigkeit. Restriktive Handlungsfähigkeit meint damit, innerhalb des Rahmens, den der Kapitalismus oder die bürgerliche Gesellschaft vorgibt, auf Kosten anderer Personen seine Handlungsfähigkeit zu erweitern, also wohingegen verallgemeinernde Handlungsfähigkeit bedeuten würde, dass man in Zusammenarbeit mit anderen über die gegenwärtigen gesellschaftlichen Verhältnisse hinaus versucht, wie gesagt, Handlungsfähigkeit zu erweitern und mehr zu ermöglichen als gegenwärtig möglich oder innerhalb der bestehenden Verhältnisse möglich zu sein scheint.
Okay, also nur nochmal so zum Verständnis. Also jetzt ein Beispiel für restriktive Handlungsfähigkeit wäre sozusagen, keine Ahnung, ich habe irgendwie Kack-Arbeitsbedingungen, beschwere mich beim Chef und sag so, ey, yo, mach ich mit, keine Ahnung, gib entweder mehr Geld oder lass mich weniger arbeiten. Und verallgemeinernde oder solidarische Handlungsfähigkeit wäre sozusagen, dass ich mich mit KollegInnen irgendwie zusammenschließe und zum Beispiel streike und somit organisiert dagegen vorgehe.
Ja, genau. Also zum Zweiten zuerst. Streik ist in der kritischen Psychologie das idealtypische Beispiel für verallgemeinernde Handlungsfähigkeitserweiterung, weil ihr euch sozusagen zusammenschließt und kollektiv die Bedingungen, die euch einschränken, die eure Handlungsfähigkeit einschränken, verändert dahingehend, dass ihr mehr Handlungsfähigkeit erlangt. Zu ersterem, das ist auch ein bisschen so, dass es die Bedingungen verändert, deswegen finde ich es nicht so komplett passend. Passender wäre zum Beispiel, wenn du dem Chef keine Ansage machst und sozusagen mit einem Einzelpersonenstreik drohst, sondern wenn du dich beim Einschleimen würdest, so, ne? Wenn du sagst, oh ja, komm hier und sei doch mal lieb und so. Das könnte zwar auch dazu führen, dass du deine Handlungsfähigkeit erweiterst, in dem Sinne, dass er dir weniger Aufgaben gibt, aber es ändert nichts an der grundsätzlichen Machtverhältnis. Dein Chef ist danach immer noch der Chef oder sogar noch mehr Chef als vorher, weil du dich ihm aktiv unterordnest und ihm um einen Gefallen bittest. Und genau deswegen wäre das vielleicht ein bisschen passenderes oder genauer passenderes Beispiel für eine restriktive Erweiterung der eigenen Handlungsfähigkeit.
Oder sogar vielleicht noch, wenn man dem Chef gegenüber durchsetzt, dass die eigene Arbeitsbelastung auf andere Kolleginnen umgewälzt wird, weil das noch mehr so dieses Kriterium erfüllt von, dass es wirklich auf Kosten von anderen passiert? Oder ist es nicht unbedingt notwendig?
Ne, klar, das würde natürlich auch sehr gut passen. Genau, was man daran sieht, ist vielleicht, was dann auch für die weitere Analyse wichtig ist, dass diese Form restriktiver Erweiterung der Handlungsfähigkeit im Kapitalismus den Normalzustand bildet oder genau, das wäre es sozusagen zum Konzept der Handlungsfähigkeit. Die wichtigen zwei Erkenntnisse für die weiteren Überlegungen in der Sendung sind also, dass der Kapitalismus die Handlungsfähigkeit einschränkt, das ist das erste Problem. Und das zweite Problem ist, dass es dass auf einer individuellen Ebene diese Einschränkung von Handlungsfähigkeit auf Kosten anderer versucht wird auszugleichen oder rückgängig zu machen. Genau, und am Anfang hatte ich ja bereits erläutert, ne, wenn man den Kapitalismus als defizitäres gesellschaftliches System begreift, dass eben diese jetzt als Einschränkung der Handlungsfähigkeit beschriebenen Probleme mit sich bringt, dann muss natürlich geklärt werden, okay, defizitär gegenüber was? Und genau, wenn man die Handlungsfähigkeit oder das Konzept der Handlungsfähigkeit zugrunde legt, wäre die befreite Gesellschaft oder der Kommunismus eben die Gesellschaftsform, die die maximale Handlungsfähigkeit für Personen gewährleistet. Was nicht bedeutet, dass die Handlungsfähigkeit absolut ist, ne, weil es natürlich auch physische Grenzen gibt. Man kann nicht einfach mit dem Finger schnipsen und hat dann was zu essen oder so, sondern auch dann müssen irgendwie gemeinsam mit anderen Menschen die Lebensbedingungen hergestellt werden. Aber genau, Kommunismus also als maximale Handlungsfähigkeit und dann wäre der dominante Modus, die Handlungsfähigkeit zu erweitern, weil, wie gesagt, physische Grenzen existieren, wäre der der gemeinsamen Aneignung von Handlungsfähigkeit, also die verallgemeinernde Handlungsfähigkeitserweiterung, als dominanter Modus, das eben zu tun. Genau, ist mal wieder Zeit für ein bisschen Musik und als Beispiel für restriktive Handlungsfähigkeitserweiterung hören wir jetzt Amok Amok von Nemesis.
Ja, das war Fitter Happier von Radiohead. Hier ist immer noch More of the Vernunft im FSK auf 93.0 oder auch im Livestream unter fsk-hh.org. Wir sprechen heute über psychische Erkrankungen oder Belastungen und deren Zusammenhang mit gesellschaftlichen Verhältnissen und haben dazu gerade einen sehr spannenden Input zum Konzept der Handlungsfähigkeit aus der kritischen Psychologie gehört und haben eben daraus abgeleitet, dass mangelnde Handlungsfähigkeit im Kapitalismus durch verschiedene Einschränkungen, keine Ahnung, ne, die ganze Palette von Mangel an Produktionsmitteln, wirtschaftliche Zwänge, Zwang zur Lohnarbeit, bla bla bla, dass die dadurch der dadurch entstehende Mangel an Handlungsfähigkeit eben zu einem schlechten Zustand der Psyche von Leuten führt und im schlechtesten Fall dann eben zu schlimmeren Situationen wie Depressionen oder anderen psychischen Erkrankungen oder so.
Irgendwie fällt es mir so ein bisschen schwer zu glauben oder zu akzeptieren, dass so diese fehlende Handlungsfähigkeit wirklich quasi der einzige gesellschaftliche Zusammenhang oder Grund sein soll dafür, dass Menschen psychischen Struggle haben. Keine Ahnung, vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen an einem Beispiel festmachen oder so?
Ja, genau. Ich will nicht behaupten, dass sozusagen die einzige Möglichkeit ist, psychische Probleme als gesellschaftlich bedingte zu erklären. Aber es ist, finde ich, ein sehr hilfreiches, relativ abstraktes Konzept, was sich auf sehr viele Situationen runterbrechen lässt und halt da dann den gemeinsamen Zusammenhang, nämlich dass eben die Einschränkung der Handlungsfähigkeit das erste Problem ist und, das darf man nicht vergessen, das zweite Problem ist halt, dass andere Leute oder auch man selbst die Handlungsfähigkeit auf Kosten anderer erweitern und damit halt weitere Probleme nach sich ziehen, die eben auch psychischer Natur sein können.
Ja, und weil du gerade nach Beispielen gefragt hattest, kommt jetzt sowieso der Teil der Sendung, in dem wir uns über verschiedene Aspekte der mangelnden Handlungsfähigkeit unter kapitalistischen Verhältnissen unterhalten wollten. Und damit würde ich mal anfangen. Wir hatten so ein bisschen eingeteilt. Ich habe so einen Block an Aspekten, die alle irgendwas mit Lohnarbeit zu tun haben. Ja, Lohnarbeit als irgendwie notwendiges Ding im Kapitalismus, weil man halt irgendwie Geld verdienen muss, solange man nicht geil Produktionsmittel zur Verfügung hat. Und da, weiß nicht, da hängen ja ganz viele Sachen mit drin. Also so allein dadurch, dass man immer abhängig davon ist, seine Arbeitskraft zu verkaufen, um eben Geld zu verdienen, um leben zu können, besteht ja letztendlich eine dauerhafte Existenzangst oder so, dass man diesen Job, der einem das Leben ermöglicht, dass man diesen Job verlieren könnte. Und das kann man ja nicht einfach selbst entscheiden, so, ne, ob man diesen Job behält oder nicht. Man kann sich irgendwie zurichten oder so und irgendwie möglichst gut, in Anführungszeichen gut arbeiten, damit man dem Chef oder der Chefin gefällt und nicht gefeuert wird. Aber letztendlich liegt die Entscheidung nicht bei einem selbst. Was ja auch, genau, ne, eben ein Ausdruck davon ist, dass einem die Handlungsfähigkeit fehlt, zu entscheiden, ob man weiterhin bezahlt wird oder nicht. Ja, gleichzeitig führt so der Druck bei der Arbeit ja auch oft dann irgendwie zu Überforderungen und Burnouts oder so, was ja auch irgendwie mittlerweile eine sehr anerkannte Form von psychischem Problem ist, dass Leute eben unter Arbeitsbelastung zusammenbrechen quasi und dann eben in Depression verfallen. Gleiches gilt ja auch irgendwie für die Bedingungen, unter denen man arbeitet. Also, ne, man hat ja auch keine Handlungsfähigkeit oder Entscheidungsmacht darüber, wie lange man arbeitet, wie man dafür bezahlt wird, wie auch immer. Das ist ja, genau, ne, das kann man irgendwie, wenn man zufällig gut in Gewerkschaften organisiert ist oder geile Streikmacht im Betrieb hat, kann man das vielleicht ein bisschen durchsetzen, ein bisschen verbessern. Aber letztendlich ist es nicht die eigene Entscheidung, sondern, genau, wie viel Lebenszeit oder so man mit Lohnarbeit verbringt, ist schon sehr weitgehend von außen bestimmt und damit eben auch ein Aspekt von mangelnder Handlungsfähigkeit. Und auch der Inhalt der Arbeit ist ja auch ähnlich. Also, ne, die wenigsten Leute können sich in einem Job irgendwie einfach aussuchen, was sie da machen wollen und irgendwie sagen so, okay, geil, das finde ich sinnvoll oder das finde ich irgendwie interessiert mich oder so, sondern genau, meistens ist der Inhalt der Arbeit irgendwie vorgegeben. Und die wenigsten Menschen, würde ich behaupten, identifizieren sich so richtig doll mit dem, was sie da tun. An der Stelle vielleicht auch der Verweis auf unsere Sendung zu Bullshit-Jobs, wo es genau darum geht. Also genau, ne, Leute, die irgendwie ihre Arbeit als total sinnlos ansehen und aber auch nicht die Handlungsfähigkeit haben, den Inhalt ihrer Arbeit selbst zu bestimmen.
Okay, aber was ist jetzt mit Leuten, die irgendwie ihren Job super geil finden oder halt, keine Ahnung, zum Beispiel eine Musikerin, die irgendwie ja einfach total gerne mag, was sie macht. Also wo würde da die Handlungsfähigkeit Fähigkeit fehlen?
Also, na okay, grundsätzlich kann man das, glaube ich, nicht irgendwie für jeden Einzelfall einfach so festmachen. Denn natürlich gibt es Leute, die keinen Bullshit-Job haben, beziehungsweise Leute, die ihren Job so gerne machen oder so. Aber ich glaube, auch da stößt man schnell an Bedingungen, die man selbst nicht beeinflussen kann. Ne? Also, ich weiß nicht, ob es bei allen Leuten ist, die Musik machen, aber tendenziell sind die Bedingungen, unter denen man Musik als Lohnarbeit macht, ja schon extrem prekär. Also so, ne, von wegen sehr wenig Festanstellungen, irgendwie insgesamt schlecht bezahlt und so. Und ich glaube, auch das ist irgendwie ein Teil von mangelnder Handlungsfähigkeit.
Was halt auch voll scheiße ist, ist, dass so zu dieser fehlenden Handlungsfähigkeit, also zu irgendwie Existenzangst, irgendeinem scheiß Job und keine Ahnung, zu wenig Freizeit oder sowas, kommt dann noch dazu, dass dir gesagt wird, jo, du bist halt also daran schuld, dass du quasi daran leidest. Das Problem super individualisiert wird. Und genau, dir dann irgendwie gesagt wird, jo, arbeite halt an dir selbst, optimier dich, mach deinen Job besser, arbeite fleißiger, irgendwie dann, weiß nicht, steigst du karrieremäßig auf, hast mehr Geld und dementsprechend auch mehr Handlungsmöglichkeiten, beziehungsweise mehr Freiheiten. Mark Fischer nennt das Ganze auch magischen Voluntarismus, also ganz nach dem Motto irgendwie, wenn du nur doll genug willst, kannst du alles schaffen. Das Ding ist, irgendwie müssen wir auch daran glauben, dass wir individuell in unserem Leben irgendwas verändern können, weil, keine Ahnung, so meine Vorstellung würde, wenn wir daran nicht mehr glauben würden, ist halt noch zu, keine Ahnung, dazu führen, dass wir psychisch irgendwie noch belasteter wären als ohnehin schon.
Genau, was ich an dem Punkt noch interessant finde, ist, dass es beim magischen Voluntarismus ja nicht um die Möglichkeit geht, alles schaffen zu können, was du, glaube ich, zu Recht als irgendwie notwendige Bedingung für menschliche Existenz oder für zufriedene Existenz, sagen wir mal so, beschrieben hast, sondern dass es darum geht, dass diese Handlungsfähigkeit eben auf die bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse und die Anpassung daran reduziert wird. Also genau, du kannst alles schaffen, impliziert immer, du kannst es innerhalb der bereits gesetzten Grenzen schaffen und verunmöglicht nochmal zusätzlich, dass man eben die Bedingungen ändern müsste und eben nicht das eigene individuelle Verhalten. Okay, also vielleicht zusammenfassend zum Konzept magischer Voluntarismus gibt es also zwei Hauptprobleme damit. Und zwar ist das eine, dass die tatsächliche Handlungsfähigkeit noch kleiner wirkt im Verhältnis zur Handlungsfähigkeit, die proklamiert wird, wenn diese proklamierte Handlungsfähigkeit eben quasi unendlich ist. Und das andere Problem eben, wie gesagt, dass die bestehende Handlungsfähigkeit sehr stark eben auf die restriktive Erweiterung der Handlungsfähigkeit begrenzt wird. So, genau. Und nochmal zu dem der Ausgangsüberlegung dessen, was wir hier gerade tun, ist es ja verschiedene Aspekte von den Auswirkungen des gesellschaftlichen Systems auf die Psyche zu beziehen und das eben mithilfe des Konzepts der Handlungsfähigkeit zu tun. Wir haben jetzt eben ein paar Beispiele diskutiert, die sich hauptsächlich auf Lohnarbeit beziehen. Und genau, auch wenn kritische Psychologie vor allem in ihren Anfängen sehr dogmatisch oder ökonomistisch ist, ist dieses Konzept der Handlungsfähigkeit natürlich nicht auf den Kapitalismus als ökonomisches System beschränkt, sondern lässt sich problemlos auf weitere Aspekte der bürgerlichen Gesellschaft beziehen. Genau, das gilt zum einen natürlich für die Beispiele, die wir eben schon als Lohnarbeitsbezogene diskutiert haben, zumindest teilweise sehr gut übertragbar. Ich würde jetzt mal beispielsweise dieses von Überforderung und Burnout, dass man, wie gesagt, mit dem Konzept von Handlungsfähigkeit gelesen, verstehen könnte als eine äußere Instanz erweitert die Handlungsfähigkeit auf Kosten der eigenen Person und das führt dazu, dass man selbst handlungsunfähig wird, weil man mit zu viel Handlungsbedarf konfrontiert ist. Und das bezieht sich natürlich nicht nur darauf, wenn diese Überlastung aus einem Lohnarbeitsverhältnis folgt, als vom Kapital oder vom Chef vorgegebenes erscheint, sondern natürlich auch in Bezug zu reproduktiven Tätigkeiten. Genau, dass halt irgendwie das Patriarchat darauf angewiesen ist, Frauen zu überfordern, tatsächlich auch mit reproduktiven Tätigkeiten, mit Kindererziehung und so weiter und so fort. Eine weitere Gruppe von Phänomenen, die eben auf Handlungsfähigkeitseinschränkungen beziehungsweise hier stärker darauf abzielen, dass halt der dominante Modus von Handlungsfähigkeitserweiterung eben diese restriktive Handlungsfähigkeitserweiterung ist, ist, wie man anderen Personen gegenübertritt. Und genau, das wird halt im Kapitalismus dadurch dominiert, dass man Tauschbeziehungen eingeht, dass man versucht, andere zu dominieren, dass man versucht, andere zu übervorteilen oder zu betrügen oder dass man durch Gewalt Zugeständnisse einer anderen Person abpresst. Und das hat natürlich verschiedene Folgen, die das die zwischenmenschliche Beziehung negativ beeinträchtigen. Genau, das wäre zum Beispiel, dass man misstrauisch ist gegenüber anderen Personen, weil man bereits erwartet, dass die anderen Personen ihre Handlungsfähigkeit restriktiv erweitern wollen, also zum eigenen Schaden das tun wollen. Und man deswegen begründet misstrauisch gegenüber anderen Leuten reagiert, beziehungsweise Misstrauen als grundsätzlichen Modus, anderen Menschen gegenüberzutreten, internalisiert. Auf der anderen Seite, kann man natürlich selbst die Möglichkeit restriktive Handlungsfähigkeitserweiterung internalisieren und um das tun zu können, seine eigene oder das zu tun, begrenzt oder beschädigt die eigenen Fähigkeiten, empathisch zu sein gegenüber anderen Personen. Und sozusagen das Ganze zugespitzt, die Erfahrung, dass andere Personen auf Kosten der eigenen Person ihre Handlungsfähigkeit erweitert haben, zum Beispiel durch Gewalt Zugang zu den eigenen materiellen oder Ressourcen oder zum eigenen Körper verschafft zu haben, halt Traumata zur Folge haben. Und Traumata sozusagen dann sowohl auf der verursachenden Seite eine Folge von restriktiver Handlungsfähigkeitserweiterung als auch auf der Opferseite eine Erfahrung bilden, die ein Erlebnis maximaler Handlungsunfähigkeit, also einem Ausgeliefertsein einer Situation, der man nicht ausgeliefert sein möchte, erzeugt. Genau, das wären jetzt so ein paar Beispiele, wie die Einschränkungen der Handlungsfähigkeit im Kapitalismus oder in der bürgerlichen Gesellschaft, sowie der dominante Modus der Handlungsfähigkeitserweiterung, nämlich der auf Kosten von anderen Personen psychische Schäden oder psychische Probleme nach sich ziehen können. Und damit ist es natürlich irgendwie nicht abgeschlossen, weil verschiedene weitere Probleme nur deswegen existieren, weil sie solche Probleme oder Probleme erster Art kompensieren sollen. Aber wenn dann halt sozusagen der Auslöser dessen, was kompensiert werden muss, selbst irgendwie in den kapitalistischen Verhältnissen begründet liegt, könnte man eben auch diese psychischen Probleme zweiter Ordnung dem Kapitalismus oder als vom Kapitalismus verursacht erklären. Beispiele dafür wären zum Beispiel, dass Personen vergangene Traumata irgendwie bewältigen zu können und also grundsätzlich überhaupt wieder handlungsfähig zu werden und eben nicht von diesem Trauma als Person zerstört werden. Persönlichkeitsabspaltungen vornehmen. Also vornehmen klingt jetzt nach einem geplanten Prozess, so ist es natürlich nicht, sondern es passiert unbewusst. Aber genau, dass halt so diese, damit irgendwie Dissoziationen verursacht werden, die in der kurzen Frist wieder die Handlungsfähigkeit herstellen, weil man eben Distanz zu dem traumatischen Erlebnis schafft, aber in der langen Frist natürlich selbst Probleme verursachen können. Genau, und auf eine ähnliche Art können auch andere Sachen, mit denen man ja vergangene Probleme irgendwie kompensieren will oder aktuelle Probleme kompensieren möchte, langfristig sich zu eigenen Problemen auswachsen. Also ich denke, das betrifft jegliche Form von irgendwie Verdrängungsmechanismen und genau auch viele Coping-Mechanismen, die dann zum Beispiel Zwangsstörungen hervorrufen können. Genau. Und ja, ein weiterer Aspekt von eben diesem Probleme zweiter Ordnung wäre dann zum Beispiel, wenn man zusätzlich zu dieser Form von restriktiver und verallgemeinernder Handlungsfähigkeitserweiterung noch eine hinzunimmt, die jetzt, glaube ich, in der kritischen Psychologie eher nicht beschrieben wird, aber irgendwie als Konzept finde ich das gerade relativ hilfreich, wenn man sagt, okay, man kann die Handlungsfähigkeit auch fiktiv erweitern, ne, dass man sozusagen ein reales Problem, gegenüber dem man nicht handlungsfähig ist, auf andere Personen oder andere Lebensumstände projiziert und sich dann einbildet, über deren Veränderung handlungsfähig zu werden. Aber genau, die Handlungsfähigkeit bleibt fiktiv, weil das sozusagen die Projektionsfläche und das zu Projizierende nicht so vermittelt sind, wie man sich das in seinem eigenen Kopf vorstellt. Und genau, ein vielleicht ganz gutes Beispiel ist Eskapismus, was von Mark Fisher relativ ähnlich verhandelt wird unter dem Schlagwort des depressiven Hedonismus. Dass man halt Situationen hervorruft oder immer wieder herstellt, in denen man partiell handlungsfähig ist, die aber nichts oder wenig mit den Problemen, innerhalb derer man sich handlungsunfähig fühlt, zu tun haben. Also beispielsweise kompensatorischer Drogenkonsum wäre vielleicht ein sinnvolles Beispiel oder auch, keine Ahnung, insgesamt irgendwie das eigene Leben, das eigene Sein in fiktive Welten zu verlagern, kann auch Ausdruck davon sein, dass man eben halt gerade Verdrängungen vornimmt und versucht, den Mangel an eigener Handlungsfähigkeit über den Aufbau von eben dieser fiktiven Handlungsfähigkeit zu kompensieren.
Ja, das ist super spannend, aber ist ja auch alles auf recht abstrakter Ebene oder so, was wir gerade besprochen haben. Also so dieses Problem von mangelnder Handlungsfähigkeit unter aktuellen Verhältnissen. Und ich glaube, welche Frage ich dann wieder spannend finde, ist eben, okay, wie lässt sich das jetzt beziehen auf die realen psychischen Probleme, die Menschen halt so erleben? Und ich glaube, was da einerseits wichtig ist, ist, dass man, sich irgendwie bewusst macht, dass so verschiedene Aspekte von mangelnder Handlungsfähigkeit, die gerade so besprochen wurden, sich eben verdichten können zu bekannten oder aktuellen, in Anführungszeichen, Krankheitsbildern. So, ne? Also so, keine Ahnung, irgendwie Verbindung aus Existenzangst mit Eskapismus und, keine Ahnung, noch irgendwelchen alten Traumata oder so, kann dann eben alles zusammenkommen und dann mündet das eben in das, was wir heute als, Depression kennen oder in anderen Fällen Schizophrenie oder so, wobei man da, glaube ich, auch immer beachten muss, dass dieses Erklärungskonzept von mangelnder Handlungsfähigkeit oder so eben genau das ist, ne? Nämlich ein Erklärungskonzept, woraus man sehr viel ableiten kann, finde ich. Und genau, ne, was ich auch sehr hilfreich finde, um so eben dieses Verhältnis von gesellschaftlichen Umständen und psychischen Belastungen zu erklären. Aber genau, man darf, glaube ich, nicht vernachlässigen, dass es schon auch irgendwie sowas wie, keine Ahnung, biologische Vorbedingungen, genetische Vorbedingungen gibt oder auch einfach es müssen nicht mal Vorbedingungen sein, sondern, keine Ahnung, neurobiologische Dysfunktionen oder so, die nicht immer zwangsläufig durch gesellschaftliche Bedingungen verursacht werden oder so, beziehungsweise man das, glaube ich, einfach nicht final sagen kann oder final herausfinden kann, welche Dysfunktion im Gehirn oder welche hormonellen Imbalancen oder wie auch immer letztendlich auf welche gesellschaftlichen Bedingungen zurückzuführen sind. Also ich glaube, weiß nicht, mein Stand da gerade ist, okay, man muss irgendwie akzeptieren, dass es sowas wie vererbbare psychische Erkrankungen gibt und so. Und genau, man muss akzeptieren, dass man nicht alles, nicht jedes psychische Leiden irgendwie kausal auf diese und jenen gesellschaftlichen Verhältnisse zurückführen kann. Aber genau, man muss sie auf jeden Fall mitdenken. Und in welchem Verhältnis dann irgendwie biologische Dysfunktion zu gesellschaftlicher Dysfunktion steht, kann, glaube ich, nicht final geklärt werden. Aber ja, beides ist irgendwie da und spielt auf jeden Fall eine Rolle. Gut. Bevor wir uns jetzt gleich nochmal der Spezifik der Therapie und der Funktion von Psychotherapie im heutigen Kapitalismus widmen, würden wir nochmal zwei Songs spielen. Und der erste davon ist Manic Depression von Jimi Hendrix. Viel Spaß.
Ja, willkommen zurück. Das war gerade One Step Closer von Linkin Park. Ihr hört uns auf 93.0 im Radio oder vielleicht auch im Livestream auf fsk-hh.org oder auch auf allen möglichen Podcast-Plattformen. Wenn ihr auf einer Podcast-Plattform seid, könnt ihr auch unsere Sendungsplaylist, wo die ganzen Lieder zur Sendung, die wir gespielt haben und auch die wir nicht mehr spielen konnten, gefunden werden. Das findet ihr alles in der Beschreibung zu den Sendungen. Genau, wir sind der Maulwurf der Vernunft und wir machen jetzt weiter mit unserer Sendung zum Thema Psyche und deren gesellschaftliche Bedingtheit, insbesondere den Einfluss von Kapitalismus. Und im jetzigen Block wollen wir uns widmen der Rolle oder Funktion von psychischen Behandlungen oder von Psychotherapie. Und genau zum Verständnis, wie das heute gelagert ist, finde ich es sinnvoll, kurz einmal zurückzublicken und ja, genau festzustellen, dass früher diese Wahrnehmung von psychischen Krankheiten eben als Störungen, nicht nur als vorübergehende Krankheiten, sondern als prinzipielle Störungen, die die Gemeinschaft belasten und die deswegen abgesondert oder ausgegrenzt gehören, tatsächlich der dominante Blick auf zumindest schwerere psychische Probleme waren, während leichtere Probleme, psychische Probleme wie irgendwie Depressionen oder so ähnlich, überhaupt nicht existent waren. Also wenn Leute darunter gelitten haben, konnten sie das wahrscheinlich nicht artikulieren oder wenn, dann wurden sie nicht ernst genommen. Und diese schwereren Fälle, die aus Sicht der Gesellschaft vor allem als unerklärliches Problem, was von außen kommt, und dann im Mittelalter zum Beispiel mit Besessenheit vom Teufel oder so argumentiert wurde, genau dieses von außen kommende Problem, also dieses scheinbar von außen kommende Problem, dann damit gelöst, in Anführungszeichen, haben, dass eben dieses Problem wieder nach außen verlagert wurde, in dem Sinne, dass die Menschen aus der Gesellschaft ausgeschlossen wurden, zugespitzt bekanntermaßen dann im Nationalsozialismus, in dem der die Leute einfach umgebracht hat. Und genau, wenn man dann ein bisschen näher an die Gegenwart geht, sieht man, dass es halt schon revolutionäre Änderungsversuche und tatsächlich erfolgreiche Reformbestrebungen gegeben hat, die das Verständnis von der Funktion von Therapie halt tatsächlich zum Positiven beeinflusst haben und eben dieses, ja genau, Menschen auslagern oder von der Gesellschaft entfernen, vielleicht nicht schon noch eine Rolle spielt, aber eben nicht mehr die dominante, sondern der wesentliche Modus ist, psychische Probleme als individuelle Probleme zu begreifen, die vorübergehender Natur sind und bei denen man den Menschen Hilfestellung leisten kann, aber sie prinzipiell diese psychischen und vorübergehenden Probleme selbst bewältigen müssen.
Ja, ich glaube, was in dem Zusammenhang wichtig ist, wenn man eben darüber spricht, dass es so diesen Wandel gab, okay, Leute werden jetzt als therapierbar in Anführungszeichen angesehen, ist, dass man muss irgendwie klar machen, dass es schon auch sowas wie ein strukturelles Interesse dahinter gibt, Leute eben wieder arbeitsfähig zu machen. Ne? Dass man, also keine Ahnung, dass auch der Neoliberalismus in Anführungszeichen oder so gecheckt hat, okay, das ist nicht so richtig hilfreich, wenn man alle Leute, die ein bisschen von der Gesundheitsnorm abweichen, einfach wegsteckt oder so und irgendwo wegverwahrt, sondern okay, man muss auch Arbeitskraft wiederherstellen sozusagen und dafür dann eben auch so staatliche Angebote von Therapie oder so nutzen. Ich glaube, man darf es auch nicht auf diese Seite vereinseitigen. Ne? Und ich glaube, es ist auch falsch zu sagen, okay, alles, was es an Therapieformen gibt, dient einzig und allein dem Zweck, Leute wieder arbeitsfähig zu machen. Ich glaube, damit wird man so Therapeutinnen überhaupt nicht gerecht, die das irgendwie wirklich machen, weil sie Leuten helfen wollen oder so. Aber genau, man muss sich schon klar machen, dass dieses strukturelle Interesse da ist. Und was ich von so Erfahrungsberichten von einer Genossin kenne und so, ist, dass sich das vor allem auch zeigt in so den Bedingungen, unter denen Therapie dann stattfindet. Also dass quasi von Seiten der Krankenkasse auch ein sehr großes Interesse darin besteht, dass eine Therapie möglichst schnell abgeschlossen wird, möglichst erfolgreich abgeschlossen wird, im Sinne von, die Person ist dann nicht mehr krankgeschrieben und kann wieder arbeiten und dass da auch entsprechender Druck dahinter ist, der dann natürlich die Arbeit von Therapeutinnen, die das irgendwie, weiß nicht, machen mit so dem Wohl der Patientin im Blick oder so, ungemein erschwert.
Ja, kurz gefasst kann man, glaube ich, das neoliberale oder den Wandel im Neoliberalismus hinsichtlich der Behandlung psychischer Probleme äquivalent beschreiben, wie man irgendwie feministische Verbesserungen beschreiben kann, dass es einerseits irgendwie Ansätze der Reformbestrebungen aus den 50er, 60er, 70er Jahren inkludiert, aber natürlich auch die irgendwie im Sinne der neoliberalen Restauration wendet und dann halt diese spezifische Kombination von ja, ist schon hilfreich, aber hat halt auch Fallstricke, insbesondere was die Integrationsfähigkeit in den Arbeitsmarkt angeht. Genau, und wenn wir jetzt gerade so bei, schon ein bisschen bei Regulationstheorie sind und Neoliberalismus gedroppt haben, kann man natürlich auch nochmal darauf hinweisen, dass die sehr verschiedenen Aspekte von Entzug von Handlungsfähigkeit beziehungsweise von den Folgen von restriktiven Handlungsfähigkeitserweiterungen natürlich auch nochmal sich zwischen den kapitalistischen Regulationsmodi unterscheiden und dass beispielsweise natürlich der Aspekt Bullshit-Jobs und Sinnlosigkeitserfahrungen in der eigenen Lohnarbeit dementsprechend stark zugenommen haben. Ich denke, ähnliche Sachen kann man sagen über Burnout, der aus lohnarbeitsmäßigen Verhältnissen reduziert, weil die gesellschaftliche Gesamtarbeit durch die Arbeitsmarktintegration von Frauen natürlich gestiegen ist. Und genau, ne, in dem Sinne kann man bei allen möglichen Aspekten nochmal feststellen, dass natürlich irgendwie gewisse Veränderungen, teilweise Verschlechterungen, teilweise natürlich auch Verbesserungen gegenüber dem Kapitalismus, wie er davor war, sozusagen, gibt.
Ja, in dem Zusammenhang lässt sich, glaube ich, auch noch feststellen, dass es jetzt im Vergleich zu den 60er Jahren oder so schon insofern eine strukturelle Verbesserung in der Bereitstellung von Therapieangeboten gibt, als dass es sie überhaupt gibt. So, ne? Okay, gab es in den 60ern bestimmt auch irgendwie, aber lang nicht so verbreitet wie heute. Wobei man da gleichzeitig feststellen muss, dass es immer noch eine strukturelle Unterversorgung damit gibt. Ne? Also, weiß nicht, ich kenne genug Leute, die einfach wahnsinnig damit strugglen und es ist einfach wahnsinnig schwierig, einen Therapieplatz zu bekommen. Und das muss man, glaube ich, auch vor dem Hintergrund sehen, dass es eben gleichzeitig ein Interesse daran gibt, dass es diese Alternativtherapien sozusagen gibt, ne, also diese ganze Ratgebergeschichte, bla bla bla, was wir vorhin schon besprochen hatten, dass da eben irgendwie ein riesiger Markt dahinter steckt und das nicht unbedingt im Interesse, im staatlichen Interesse als idealer Gesamtkapitalist oder so ist, irgendwie einfach eine komplett ausreichende Versorgung mit Therapieangeboten zur Verfügung zu stellen, auch weil das natürlich teuer wäre, sondern genau, das in dem Sinn quasi verlagert wird auf individuelle Verantwortung, so kauf dir einen Ratgeber und kümmere dich selber darum. Und das wiederum führt natürlich zu einer krassen Selektion von Leuten, die dann überhaupt die Möglichkeit haben, professionelle Therapie in Anspruch zu nehmen. So, ne? Weil du natürlich irgendwie, dadurch, das kostet so viel Zeit, du musst erstmal diese Zeit haben, dich darum zu kümmern. Im Zweifelsfall brauchst du irgendwelche guten Kontakte, die dich irgendwo hin vermitteln. Im Extremfall kriegst du gar keinen Platz und musst quasi zu einer privaten Therapeutin gehen, was wahnsinnig teuer ist. Das heißt, auch da ist irgendwie wieder eine krasse strukturelle Diskriminierung am Start, weil Leute, die all diese Ressourcen nicht haben, ne, Geld, Kontakte, wie auch immer, einfach ja, basically ausgeschlossen werden von diesen Therapieangeboten. An der Stelle fände ich es auch nochmal spannend, über so unterschiedliche Formen von Psychotherapie zu sprechen. Also ne, gerade wenn man, gerade weil wir angesprochen haben, okay, welche Funktion hat das eigentlich im Kapitalismus, ne, welche strukturellen Interessen stehen dahinter und welche Hilfe bietet es dann doch auch irgendwie für individuelle Patientinnen oder so, muss man, glaube ich, schon recht stark unterscheiden von unterschiedlichen Formen der Therapie oder unterschiedlichen Ansätzen. Und ja, ich glaube, du kennst dich da ein bisschen besser mit aus. Hast du vielleicht Lust, da ein bisschen was zu erzählen?
Kann ich gerne probieren. Ich glaube, es macht ein bisschen Sinn. Also natürlich gibt es extrem viele verschiedene Therapieformen, die aber gewisse Gemeinsamkeiten besitzen. Und ich finde es auf jeden Fall hilfreich, auch im Hinblick auf die Frage, okay, was wird wie stark gefördert und wer macht es und für wen ist es hilfreich also scheinbar hilfreich im Sinne von fiktiver Handlungsfähigkeit und für wen ist es tatsächlich hilfreich. Das so ein bisschen zu systematisieren. Und eine hilfreiche Systematisierung finde ich eine, die das dieses sozusagen aus der zeitlichen Perspektive der Therapie herleitet. Und genau, ich glaube, da kann man drei grundsätzliche Strömungen unterscheiden. Und genau, das eine wäre, wären Therapieformen, die aus der Schule der Psychoanalyse inspiriert sind und die sich auf die Vergangenheit der therapierten Person konzentrieren und genau dann halt versuchen, die Vergangenheit individuell nachvollziehbar zu machen, zu verstehen, wie die eigene Person geworden ist aus den vergangenen Erfahrungen und Erlebnissen. Und genau, ne, dann halt im Idealfall sich irgendwie mit vergangenen Erfahrungen, die einen vielleicht psychisch geschädigt oder beeinträchtigt haben, irgendwie einen individuell besseren Umgang zu finden und dadurch halt Sachen, die aus der Vergangenheit resultieren und heute die Handlungsfähigkeit einschränken, als weniger relevant erscheinen und damit die Einschränkung der Handlungsfähigkeit im Heute dadurch auch zurückgenommen wird. Also die nächste größere Strömung würde ich als, das sind so verhaltenstherapeutische und damit verwandte Therapieformen, die sich sehr stark in der zeitlichen Perspektive sehr stark auf die Gegenwart beziehen. Also was nehme ich heute als Einschränkung meiner Handlungsfähigkeit wahr und wie kann ich mir Werkzeuge aneignen, um diese Einschränkungen auszusetzen? Und das Dritte, das, was ich nur der Vollständigkeit halber in Bezug auf die zeitliche Perspektive noch anführen würde, wäre, was vorhin angesprochen wurde, die kritische Psychologie, die natürlich im Mainstream überhaupt keine Rolle spielt, aber die den Schwerpunkt auf die Zukunft legt, also die Verhältnisse, unter denen die gegenwärtige Handlungsfähigkeit eingeschränkt ist, für die Zukunft dahingehend zu verändern und zwar kooperativ oder verallgemeinernd zu erweitern. Genau, damit die Handlungsfähigkeitseinschränkungen, die man heute wahrnimmt, in der Zukunft nicht mehr gegeben sind.
Okay, und was wäre da so deine Einordnung dieser einzelnen Therapieformen oder Therapieströmungen bezüglich deren Funktion im heutigen System oder im Kapitalismus?
Genau, ich glaube, bevor man das sinnvoll beantworten kann, muss man, glaube ich, nochmal kurz darauf hinweisen, dass jede der genannten Therapieformen die anderen zeitlichen Dimensionen, nicht die, die sozusagen der Schwerpunkt der Therapieform ist, halt notwendigerweise in irgendeiner Weise vernachlässigt. Also, dass zum Beispiel die Verhaltenstherapie, die wie eben argumentiert, irgendwie sehr stark auf die Gegenwart bezogen ist, sehr wenig sich irgendwie mit der Gewordenheit der Person auseinandersetzt und deswegen irgendwie vergangene Handlungsfähigkeitseinschränkungen, die in die Gegenwart irgendwie fortwirken, nur als gegenwärtige behandelt und als solche versucht auszuräumen. Aber das natürlich, wie wir das vorhin schon mal angesprochen hatten, auch ein Modus der Verdrängung oder des Copings sein kann, der andere Probleme nach sich zieht. Genau, und jetzt zu der eigentlichen Frage zurück, also welche Therapieformen haben welche Funktion im Neoliberalismus? Kann man zunächst mit Mark Fischer oder mit einer Analyse von Mark Fischer, dass der Neoliberalismus sich unter anderem dadurch auszeichnet, keine Vergangenheit und keine Zukunft zu haben, auszeichnet und dass auch hier wieder Anwendung findet, dass sozusagen wenn man den Neoliberalismus in Reinform konzipiert, dominante Modus von psychotherapeutischer Behandlung, der Verhaltenstherapie ist, weil er eben die Gegenwart als endlose Gegenwart setzt und Vergangenheit und Zukunft oder Handlungsfähigkeitserweiterung in der Zukunft oder Analyse von Handlungsfähigkeitseinschränkungen in der Vergangenheit deswegen vernachlässigt. Genau, und das ist halt mit der grundsätzlich unterstellten Intention der Kapitalseite oder des Staates oder der Krankenkassen, Leute wieder arbeitsfähig zu machen, das sich ja auch auf die kurze Frist bezieht, also Leute kurzfristig wieder arbeitsfähig zu machen und langfristig das Problem irgendwie zu ignorieren oder auszulagern, genau damit ganz gut zusammenpasst. Genau, also wie gesagt, Verhaltenstherapie ist eigentlich idealtypisch für den Neoliberalismus. Tatsächlich, wenn man sich das Ganze empirisch anguckt, ist aber Verhaltenstherapie offensichtlich nicht die einzige Form von Therapie, die im psychologischen Mainstream, also sowohl wissenschaftlich als auch auf Ebene der ausführenden Beteiligten des Psy-Komplexes relevant ist, sondern genau, psychoanalytisch inspirierte Therapien auch eine große Rolle spielen. Genau, das kann man, also ne, was sehr gut dann auch wieder sozusagen zu der neoliberalen Behandlung von psychischen Problemen passt, ist, dass auch die Fokussierung der Vergangenheit das Problem sehr stark individualisiert, vielleicht sogar noch stärker als Verhaltenstherapie, weil die Vergangenheit objektiv nicht mehr geändert werden kann, sondern das Einzige, was hinsichtlich der persönlichen Erfahrungen, die irgendwie problematisch sein können oder einen belasten langfristig, verändert werden kann, der Blick auf diese persönlichen Erfahrungen sind. Und das ist natürlich wieder was sehr Individuelles. Nicht nur individuell, es gibt also, ne, was auch eine Rolle spielt, ist natürlich irgendwie die Frage von Stigmatisierung versus Entstigmatisierung. Aber grundsätzlich ist der Blick auf die eigene Vergangenheit etwas, das nur die Person selbst ändern kann. Also insofern passt das ganz gut.
Ja, ich finde, auf der anderen Seite passt so Psychoanalyse eigentlich relativ schlecht in den Kontext von Neoliberalismus, von dem strukturellen Interesse, Leute möglichst kurzfristig wieder arbeitsfähig zu machen, weil Psychoanalyse ja wahnsinnig zeitaufwendig ist. Ne? Also das zieht sich ja über Jahre hinweg und erfordert irgendwie, ich glaube, wenn man das so richtig macht, mehrere Sitzungen pro Woche und ist dadurch natürlich auch extrem teuer. Genau. Und ich weiß nicht, mein Eindruck ist immer, dass es eher sowas wie so ein Luxusgut in unserer Gesellschaft ist oder so, dass, weiß nicht, Leute, die die Zeit und das Geld haben, sich damit auseinanderzusetzen, sowas machen können, aber dass, weiß nicht, für die breite Masse oder so im heutigen Kapitalismus keine zugängliche Therapieform ist oder so.
Genau, also zunächst mit der Zugänglichkeit, denke ich, dass das nicht so ganz zutreffend ist, weil natürlich, okay, Psychoanalyse in der Urform oder so, wie es auch heute noch gibt, tatsächlich absurd zeit- und ressourcenaufwendig ist. Also aber tatsächlich natürlich irgendwie psychoanalytisch inspirierte Therapieformen, die dann auch auf, keine Ahnung, ein Jahr Gesprächstherapie oder auch 5 Jahre Gesprächstherapie, aber nur einen Termin alle 2 Wochen und wird auch von der Krankenkasse bezahlt und wie auch immer. Genau, in solchen Formen schon existieren. Aber genau, den anderen Punkt, dass das nicht auf die kurzfristige Arbeitsfähigkeitswiederherstellung abzielt, der stimmt. Und genau, ne, deswegen meinte ich auch vorhin, dass das Idealtypische für Neoliberalismus tatsächlich eher Verhaltenstherapie ist. Ich denke, dass man das erklären muss oder kann, eher aus dem Aspekt, den wir vor einer Viertelstunde vielleicht hatten, dass man die neoliberalen oder die Veränderungen der gesellschaftlichen Sicht auf Psychotherapie im Neoliberalismus eben nicht vereinseitigen darf auf dieses Arbeitsfähigkeit wiederherstellen, sondern da schon auch progressive Errungenschaften, die Reformbewegungen im Psy-Komplex hervorgebracht haben, anerkennen muss. Und dazu gehört, glaube ich, eben das. Wobei man da auch ein bisschen sehen muss, dass in der Konsequenz auf gesellschaftlicher Ebene der Unterschied zwischen beiden nicht so groß ist, also zwischen Verhaltenstherapie und psychoanalytisch inspirierten Therapieformen. Genau, weil beides nicht dazu verleitet, das Problem irgendwie kollektiv anzugehen, das zugrunde liegt, sondern auf eine spezifisch unterschiedliche Weise das individualisiert. Und es im Verhältnis dazu sehr viel aufwendiger ist. Also ich würde zumindest einen Teil des Erfolgs von Psychotherapie als Bullshitisierungsprozess begreifen. Und zwar in dem Sinne, dass das natürlich irgendwie eine Therapieform auch aufgrund der ja bisschen elitären Traditionslinie, du hast es angesprochen, Psychoanalyse in Reihenform sozusagen mehrere Sitzungen pro Woche, super teuer und dann irgendwie auch historisch irgendwie Privataudienzen bei Sigmund Freud bedeutend. Genau, so ein Komplex ist, der mit ein bisschen Standesdünkel umgeben wird und der auf Basis derer, die es ausführen, schon sehr stark davon lebt, dem eigenen Handeln eine größere Relevanz zu geben und das auch mit, ja, teilweise zu verbrämen oder so ähnlich, was die Leistungsfähigkeit dieser Therapieform ist. Genau, also insgesamt glaube ich, dass auch Bullshitisierung bei der Relevanz davon eine Rolle spielt. Genau, die Relevanz von psychoanalytischen Therapieformen kann man natürlich nicht nur angebotsseitig, also auf Seiten derer, die sie ausführen, erklären, sondern muss auch begründen, warum das dann so stark nachgefragt wird. Und genau, da würde ich ein bisschen auch so argumentieren, dass es eben ein bisschen dieses Bedürfnis nach fiktiver Handlungsfähigkeit, wie ich das vorhin kurz beschrieben hatte, erfüllt, weil Leute der Suggestion erliegen, okay, gut, ich muss wirklich nur mit meiner Vergangenheit abschließen und das löst alle meine Probleme, was real offensichtlich nicht der Fall ist.
Was wäre denn dann deiner Meinung nach eine, weiß nicht, aus linker Perspektive gute Therapieform?
Ja, ich denke, wenn man nochmal zurückgeht und sich diese zeitliche Perspektive anguckt, ist es, glaube ich, schon wichtig, dass man seine eigene historische Gewordenheit, aber auch die dessen, dass die nicht abgeschlossen ist, sondern auch noch in Zukunft fortgeführt wird, als Einheit begreift und insofern eine Therapie eben nicht die eine zeitliche Dimension als alleinigen Fokus wählen sollte, sondern immer eine ganzheitliche Perspektive auf den eigenen Werdegang, sowohl der schon gewesen ist, als auch der gerade ist, als auch der zukünftig noch kommt, genau in Einheit zu begreifen. Was konkret einzelnen Personen hilft, kann, glaube ich, auch nicht im Vorhinein gut festgelegt werden. Auch das spricht nochmal so für diese Ganzheitlichkeit der Perspektive. Und genau, ideal wäre, also ganz abgesehen davon, dass, dass Therapie wie jede Form gesellschaftlicher oder menschlicher Interaktion natürlich irgendwie sinnvoller kollektiviert werden müsste, als es im jetzigen Zustand stattfindet. Aber wenn man sozusagen das isoliert betrachtet als welche Therapieform wäre hilfreich, wäre die Antwort, ich denke, alle drei. Also, dass man mit Leuten klärt, okay, was wird real als vergangene oder aktuelle oder auch in Zukunft auf einen zukommende Einschränkung des psychischen Wohlbefindens, insbesondere auch hinsichtlich, wo hat man Handlungsfähigkeitseinschränkungen hin untersucht und dann sowohl sich überlegt, okay, wie kommt die zustande? Also wie kann ich meine eigene Gewordenheit nachvollziehen und damit vielleicht irgendwie auch ein zufriedenstellenderes Verhältnis einnehmen? Als auch, wie kann ich die Bedingungen, unter denen ich handlungsfähig bin oder in denen ich meine Handlungsfähigkeit wahrnehme, für die Zukunft verbessern kann, als auch, wie kann ich mir im Hier und Jetzt Werkzeuge aneignen, die meine Handlungsfähigkeit kurzfristig vergrößern. Also kurz gesagt, es geht darum, die Probleme in ihrer Ganzheit nachzuvollziehen und nicht einseitig aufzulösen und damit das Problem nur durch ein anderes Problem zu ersetzen. Genau, was ich noch ein bisschen vernachlässigt habe, ist natürlich irgendwie, ja, auch Medikamente spielen eine Rolle, aber ich glaube, in der gesellschaftlichen Bedeutung kann man irgendwie Medikamente äquivalent zu Verhaltenstherapie betrachten. Das ist auch sehr offensichtlich auf die Gegenwart ausgerichtet mit denselben Problemen, aber natürlich auch, wenn das Ganze ganzheitlich gedacht wird, auch natürlich mit Chancen.
Okay, damit wären wir auch schon am Ende unserer heutigen Sendung. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir spielen gleich noch ein bisschen Musik, aber davor nochmal der Hinweis, wir sind als Maulwurf der Vernunft mit unserer Beschäftigung mit dem Thema Psyche und Kapitalismus noch lange nicht am Ende, sondern es wird nochmal eine ganze Sendung dazu geben, nämlich im kommenden Monat, im Mai dann, wo wir uns vor allem dann darauf fokussieren wollen, was denn eigentlich eine linke Perspektive auf Psyche und psychische Gesundheit ist und genau, welche Möglichkeiten es gibt, das Thema zu politisieren und welche Bedeutung es auch für linke Organisationszusammenhänge hat, wo ja auch natürlich Menschen drin sind, die insbesondere linke Menschen, würde ich sagen, oft mit psychischen Problemen zu kämpfen haben und die auch in linken Kontexten durchaus eine Internalisierung von Leistungsideologie und anderen reaktionären Elementen durchaus vorhanden ist. Wir sind immer noch der Maulwurf der Vernunft. Ihr hört uns entweder im FSK auf 93.0 oder im Livestream auf fsk-ah.org oder auch als Podcast auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform. Bis zum nächsten Mal.